Also wir haben in unserem Klimaschutzkonzept aufgezeigt, dass wir rund 100.000 Tonnen CO2 ausstoßen. Wenn wir uns als in einer Schöpfung Lebende bezeichnen, das tun wir als Glaubende, dann kommen wir um eine Beziehung zum Schöpfer nicht herum. Also wir bauen dann halt eine Klimaanlage, aber wir sind Teil der Welt, Teil der Gesellschaft. Warum sollte sie es nicht tun? Das ist ja die erste Frage.
Das 11. Gebot, ein Podcast über Glauben, Nicht-Glauben und alles, was dazwischen liegt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das 11. Gebot. Ich bin Linus und spreche heute mit
Benedikt Schalk.
Lieber Herr Schalk, schön, dass Sie da sind. Als kleine Einordnung für unsere Hörerinnen und Hörer, Sie sind Umweltreferent der Diözese Freiburg. Das heißt, Sie kümmern sich um Umweltschutz und Klimaschutz im Bistum Freiburg. Ich habe Ihren Namen und Ihre Berufsbezeichnung einmal in die Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben und die drei spannendsten oder wichtigsten Schlagzeilen rausgesucht, vor Sie hingelegt, und die dürfen Sie jetzt gerne nacheinander aufdecken, vorlesen und so ein bisschen Ihre Meinung dazu abgeben.
Wir leisten unseren Beitrag. Benedikt Schalk, Leiter der Fachstelle Energie und Umwelt im Erzbistum Freiburg, im Domradio-Interview. Genau. Das ist schon ein bisschen länger her, weil die Fachstelle Energie und Umwelt war eine Zwischenetappe vom Umweltbeauftragten zur jetzigen diözesanen Anstelle für Schöpfung und Umwelt hier im Erzbistum Freiburg, und tatsächlich war unser Thema dort, dass wir unseren Beitrag zur Schöpfung oder zur Bewahrung der Schöpfung tatsächlich leisten. Wir haben uns auch damals schon viel vorgenommen, haben große Projekte aufgezogen, die Energieoffensive zum Beispiel, und von daher kommt dieses Zitat aus dieser Zeit.
Sie dürfen gern den nächsten Zettel aufdecken.
Kirchliche Appelle zu mehr Klimaschutz gibt es viele. Franziskus wird nicht müde, Politik und Gesellschaft ins Gewissen zu reden. Aber wie fleißig ist die Kirche selbst beim Thema Klimaschutz? Von katholisch.de. Das habe ich gesagt.
Also der Text ist nicht von Ihnen. Es kommt aber raus, wenn man Ihren Namen im Internet eingibt, ja.
Tatsächlich ist das tatsächliche Leben. Kirche hat im Klima- und Umweltschutz in den Verlautbarungen hohe Ansprüche, also nicht nur Franziskus, sondern auch die Deutsche Bischofskonferenz. Da muss man dann schon auch nochmal sagen, was ist der Unterschied zwischen dem, was wir vor uns hertragen und was wir tatsächlich umsetzen. Wir sind in der Diözese Freiburg dabei nicht schlecht, aber auch wir können noch besser werden.
Ein letztes Zitat habe ich noch rausgesucht.
Best-Practice-Beispiele aus den Diözesen. So wird die Kirche klimaneutral. Von Matthias Kiefer und Benedikt Schalk in Herder-Korrespondenz. Eine Anfrage und ein Artikel, den ich mit meinem Kollegen aus München-Freising verfasst habe. Matthias Kiefer ist der Sprecher der Umweltbeauftragten der deutschen Diözesen. Ich bin sein Stellvertreter, und wir haben beide, glaube ich, einen relativ guten Überblick. Auch nochmal zu der Frage, was in dem letzten Zettel dann stand zwischen dem kirchlichen Appell und dem realen Umsetzen. Und von daher war das auch eine spannende Arbeit für diesen Artikel, sowohl die offiziellen kirchlichen Verlautbarungen, das tatsächliche Engagement in den einzelnen Diözesen zu beschreiben und auch zu sehen, wo stehen wir da im Kontext der Gesellschaft. Das war die Aufgabe, und genau.
Seit wann engagieren Sie sich für mehr Klimaschutz im Bistum Freiburg?
Ich bin schon sehr lange beim Bistum tätig, seit 1992, war lange Zeit für einen kleinen Erwachsenenverband tätig, katholische Landvolkbewegung nennt sich dieser. Und da waren auch grüne Themen damals schon relevant. 2002 bin ich dann Umweltbeauftragter geworden mit 30% meinem Stellenumfang. Und das Thema hat sich dann relativ rasant entwickelt, sowohl in der gesellschaftlichen Wahrnehmung und Anerkennung, als auch in der kirchlichen Wahrnehmung und auch im Erzbistum Freiburg. Wir sind ja ein Bistum, das sich relativ hohe Ziele gesetzt hat mit Klimaneutralität bis 2030. Und da war dann sozusagen die Entwicklung schon sehr rasant zu sehen, von 30% einer Vollzeitstelle zu jetzt 10 Personen, die in einer Diözesanstelle für Schöpfung und Umwelt als Querschnitt hier im Erzbistum tätig sind für diese ganzen Themen Gebäude und Energie, Mobilität, Beschaffung und Biodiversität. Das sind schon, da braucht es einfach Ressourcen, damit man da vorankommt.
Wenn Sie sagen, dass es da so einen Zuwachs an Bedeutung gab, stellt sich schon so die Frage, warum engagiert sich denn die Kirche beim Thema Klimaschutz?
Warum sollte sie es nicht tun? Das ist ja die erste Frage. Also da gibt es ja da zwei Zuwägungen. Die eine ist natürlich eine dialogisch-spirituelle, die Frage, wenn wir uns als in einer Schöpfung Lebende bezeichnen, das tun wir als Glaubende, dann kommen wir um eine Beziehung zum Schöpfer nicht herum und auch eine Beziehung zu dem, was der Schöpfer um uns herum geschöpft hat, also entstehen lassen hat. Und die zweite ist, wo sind wir als Kirche ja umwelt- und klimarelevant? Und da ist es jetzt bei uns in der Diözese Freiburg einfach mal relativ einfach, sozusagen klar zu benennen. Wir haben etwa 4.500 zu beheizende Gebäude in der Diözese Freiburg, die ja von Basel bis nach Tauberbischofsheim und vom Bodensee bis nach Breisach an den Rhein geht, also ein relativ großes Gebiet, und die werden beheizt und betrieben, da wird Wasser und Strom verbraucht. Das ist also ein sehr großer Teil des CO2 oder der Klimarelevanz, der Umweltrelevanz. Und natürlich sind wir als Kirche mit unseren Kirchengemeinden auch eine entsprechende Verbraucherin an Ressourcen, wenn wir bauen, wenn wir renovieren, wenn wir einkaufen, wenn wir Papier verbrauchen und Feste feiern und so weiter. Also das ist sozusagen, da sind wir auch tatsächlich relevant, und die Dinge gilt es jetzt in Einklang zu bringen. Wie muss unser Handeln aussehen, wenn wir einerseits das Handeln aussehen und andererseits dann die Beziehung tatsächlich pflegen wollen, verantwortlich pflegen wollen zu Gott im Verhältnis zu seiner Schöpfung.
Beeinflusst denn der Klimawandel auch in die andere Richtung? Also der Klimawandel, die Arbeit in den Gemeinden, in den Bistümern und in der Kirche im Allgemeinen?
Ja, und zwar deshalb, weil wenn wir so weitermachen mit unserem Ressourcenverbrauch, dann nimmt der Klimawandel und damit die schädigenden Auswirkungen an Fahrt auf. Das merken wir jetzt inzwischen ja jetzt auch bei uns selber. Aber dann, und wir sind ja relativ potent, relativ reich. Das heißt, wir können uns, so die Gesellschaft dazu bereit ist, auch Maßnahmen leisten, um Folgeschäden zu bewältigen. Also wir bauen dann halt eine Klimaanlage, die wir dann betreiben mit Öl aus was weiß ich woher oder Energien, die wir abschöpfen, und können das auch bezahlen. Das heißt also, diejenigen, die eh schon verletzlich sind, werden durch den Klimawandel stärker betroffen als wir, und das ist verschärft letztendlich die weltweite Gerechtigkeit und tatsächlich auch die Frage, wie lebenswert ist eine Welt, wenn wir eben 2 Grad oder 3 Grad, dann haben wir es nicht mehr ganz so ruhig, wie wir es jetzt haben.
Aber ist es nicht dann eigentlich Aufgabe der Politik einzugreifen und dafür zu sorgen, dass es dazu nicht kommt? Also warum soll jetzt ausgerechnet die Kirche handeln?
Ja, die Politik ist ja auch zuständig. Es ist ja nicht so, dass ich sage, die Politik soll da nichts tun. Selbstverständlich sollte die Politik was tun. Aber erstens mal ist die Politik Es kommt von Polis, glaube ich, Stadt, und Stadt sind wir alle. Also sozusagen, wir sind das Volk, war mal ein Ausspruch. Das heißt, wir können alle was dazu beitragen und wir müssen auch was dazu beitragen. Also von daher ist Politik jetzt nicht unabhängig von uns beiden auch. Und auch nicht unabhängig von einem gesellschaftlichen Akteur wie die Kirchen, weil die eben auch eine gesellschaftliche Rolle spielen. Wie groß die ist, das ist nochmal eine zweite Frage, und wie die sich verändert auch. Aber wir sind Teil der Welt, Teil der Gesellschaft. Und wenn uns das Thema ja wichtig ist, können wir ja nicht sagen, also wir lassen die Politik mal schaffen und lehnen uns jetzt bequem zurück im Sessel. Nein, nein, es muss ja sozusagen Hand in Hand gehen. Die Politik ist auf den Einzelnen angewiesen, die Einzelnen sind auf die Politik angewiesen, die Akteure in der Gesellschaft betreiben Politik. Also das verzahnt sich, muss sich verzahnen und sich gegenseitig unterstützen. Auch die Politik ist ja darauf angewiesen, dass die einzelnen Leute sich engagieren für die Politik, für das, was gesellschaftlich und im Gerechtigkeitssinne dran ist, und wir natürlich auch.
Wie groß ist denn der mögliche Effekt, den der Klimaschutz von Seiten der Kirche haben kann?
Also wir haben in unserem Klimaschutzkonzept aufgezeigt, dass wir rund 100.000 Tonnen CO2 ausstoßen. Wir sind natürlich jetzt in unserer Verflochtenheit, also einer der wenigen weltweiten, richtig weltweiten Konzerne, sage ich jetzt mal, ist die katholische Kirche mit Einfluss in alle Welt, und von daher ist es natürlich auch spannend, wenn Papst Franziskus mit Laudato Si hier eine politische und eine politische Botschaft und eine persönliche Botschaft sendet, wie wenn der Herr Schalk oder der Herr Hartmann das machen. Und von daher ist es gut und richtig, dass wir, wie gesagt, uns da engagieren. Und wenn wir uns politisch äußern, ist es immer besser. Man kann quasi auf eigenes Handeln authentisch verweisen, als wenn man das nicht kann.
Als kleine Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer: die Verlautbarung Laudato Si hat Papst Franziskus genutzt, um die Bedeutung des Klimaschutzes für die katholische Kirche, aber auch für die gesamte Welt als solche zu betonen. Können Sie sagen, wie Sie persönlich zum Thema Klimaschutz im Bistum Freiburg gekommen sind?
Also ich habe erwähnt, dass ich bei der katholischen Landvolkbewegung gearbeitet habe und dort auch grüne Themen im ländlichen Raum, im Bereich Ernährung und Landwirtschaft zu bearbeiten waren. Wir haben dort zum Beispiel ein Projekt aufgezogen, 7 Wochen regional, das ist schon sehr lange her, 2000, glaube ich, oder so, wo wir mit den Bildungshäusern in der Erzdiözese geguckt haben, dass sie in der Fastenzeit, was ja einkaufstechnisch und sozusagen, was gibt es in der Saison zur Verfügung, eigentlich die schwierigste Zeit ist, dann aber auf regional und saisonal zu konzentrieren. Das haben wir durchgezogen damals mit den Häusern. Und also es war einer der Punkte, wo ich auch in der Diözese hineinwirken konnte mit der katholischen Landvolkbewegung. Und das Zweite ist, dass es mir persönlich eigentlich schon immer ein Anliegen war. Von daher war das natürlich jetzt eine schöne Geschichte, dass das auch im Beruf und in der Kirche dann möglich war.
Welche Aufgaben übernehmen Sie dann jetzt konkret in der Erzdiözese Freiburg?
In der Diözesanstelle selber bin ich der Referatsleiter Umwelt und Energie, mit Schwerpunkt also sozusagen auf den Energiebereich. Und dort organisieren wir letztendlich im Konnex mit der Bauabteilung Förderprogramme, Beratung, und wir kümmern uns, also wie kann man sozusagen ökologischer bauen, renovieren, welche Heizungen bauen wir ein. Und die zweite Schiene ist, dass wir uns stark konzentrieren auf den Betrieb der Gebäude. Das heißt, wir gucken, wie kann eine Kirche, ein Sakralgebäude sinnvoll betrieben werden, so dass es gesund bleibt, aber dass auch Energie eingespart wird. Oder wie können Heizungen gesteuert und betrieben werden, dass sie effizient, also dass sie warm geben, aber auch, dass sie Energie einsparen, solche Sachen. Eine zweite Funktion habe ich hier in der Diözesanstelle. Ich bin Mitglied in der Kommission Schöpfung und Umwelt als Geschäftsführer. Das heißt, mir gibt es Sitzungen vor- und nachzubereiten und den Klimaschutzfonds, den die Diözese eingerichtet hat, zu verwalten nach Maßgabe der Entscheidungen der Kommission. Also da gibt es entsprechende Förderprogramme oder entsprechende Förderungen, die wir dann auch auflegen und die wir dann kofinanzieren können. So, das ist das im Bistum. Das ist schon sehr lange so, dass ich mich engagiere, auch bei den Umweltbeauftragten, also über Diözesan. Und zu Anfang können Sie sich vorstellen, Sie haben 30% sozusagen zur Verfügung an Zeitaufbudget für diese ganze Diözese, für das ganze Umfeld oder für das ganze Handlungsfeld. Und da war es mir immer sehr wichtig zu hören, wie kriegen denn das die anderen Kollegen hin oder Kolleginnen, was machen die, wie, was für Themen haben die. Und tatsächlich ist in diesem Umwelt, im Kreis der Umweltbeauftragten einfach schon immer eine sehr hohe Vernetzungslust und auch Notwendigkeit da, so dass ich da vieles profitiert habe, aber auch wieder vieles von dem eingeben konnte, was bei uns gelaufen ist. Und seit über 10 Jahren bin ich dort auch der stellvertretende Sprecher mit dem Matthias Kiefer sozusagen auch zusammen und noch 2 Kolleginnen, die wir sozusagen dieses Netzwerk der Umweltbeauftragten koordinieren und auch da wieder versuchen, sowohl innerkirchlich als auch ab und zu auch auf Bundesebene in Gesprächen sowohl lobbytechnisch sozusagen unterwegs zu sein.
Was sind denn so die Stellen, wo Sie sagen würden, da müsste in Freiburg am meisten passieren?
Also die größten Problemstellen sind, dass wir momentan im Bistum, wie in vielen anderen Bistümern auch, damit beschäftigt sind, uns neu aufzustellen. Also es werden jetzt vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren hatten wir 1170 Kirchengemeinden, dann wurden 220 ungefähr Seelsorgeeinheiten errichtet und in 3 Jahren werden es 36 Großpfarreien sein. Das heißt, diese Veränderungen der Struktur bedürfen sehr vieler Ressourcen. Also wir müssen ganz viele Themen organisieren, besprechen, wie wird es strukturiert, welchen Stellenwert haben Ehrenamtliche, wie ist das Verhältnis der neuen Kirchengemeinden zur Diözese. Also ein Prozess, der unglaublich viele Ressourcen benötigt, aber natürlich auch bindet. Und er hat den gleichen Zeithorizont wie das Ziel, das wir ja formuliert haben. Also wir sagen ja klimaneutral 2030 und das war in dem Zeitpunkt, als wir das ausgesprochen erarbeitet haben und als es auch ausgesprochen wurde von Erzbischof Stefan, noch einigermaßen hin. Das war 2017 und dann wurde, weil das ja auch ein spannender Termin ist Kirchenentwicklung 2030 ausgerufen. Also das heißt, wir haben jetzt zwei Riesenprozesse, die teilweise parallel laufen, parallel laufen müssen und sich aber gegenseitig bedingen oder eben auch, also ich würde nicht sagen, dass der Klimaschutz den Kirchenentwicklung 2030 behindert, aber es werden durch diese Prozesse oder der Prozess Kirchenentwicklung 2030 führt dazu, dass viele Entscheidungen auch nicht getroffen werden können. Also wie gehen wir mit den Gebäuden um? Wir haben schwindende Ressourcen, sowohl personell, also auch ehrenamtlich, als auch im Hauptberuf, als auch schwindende finanzielle Ressourcen und können so nicht weiter wirtschaften wie bisher.
Was sind gerade die konkreten Projekte, die laufen, um diese Problemstellen anzugehen?
Das Ziel, das der Erzbischof ausgegeben hat, ist nicht vom Himmel gefallen, sondern hatte eben eine Vorgeschichte, dass wir diese Energieoffensive 2006 mit einem sehr großen Erfolg und einer sehr großen Durchdringung sozusagen im Bistum voranbringen konnten. Da haben tatsächlich die Hälfte der Kirchengemeinde ihre Gebäude energetisch checken lassen und versucht zu identifizieren und umzusetzen, welche geringen investiven Maßnahmen können wir angehen, damit wir Energie einsparen und Geld einsparen. Das heißt, es war ein Zeichen, da ist ein Potenzial auch da, es ist auch ein Potenzial an Personen, die das gerne macht. Also wir haben damals etwa 500 Energiebeauftragte gewonnen in den Kirchengemeinden. Und das war schon ein Ehrenamtspotenzial, das ist eigentlich, sagen wir mal, das nicht so typisch für Kirche ist. Es waren eben überwiegend ältere Männer, die eben aber sonst halt nicht in der Firmkatechese oder in der Erstkommunionkatechese tätig sind. Also schon eine spannende Geschichte. Und gleichzeitig zu sehen, aha, dieses Thema Energie kostet uns richtig fett Geld. Es geht um 20 bis 30 oder 40, ich habe die heutigen Zahlen jetzt nicht mehr, aber damals waren das 20 bis 30 Millionen Euro im Jahr, die wir sozusagen als Bistum für Energie ausgeben. Und das ist durchaus ein erklärlicher Teil, den man ja für andere Dinge nutzen kann oder nutzen sollte. Also man sollte sie zumindest nicht verschwenden. Und von daher ausgehend haben wir dann, würde ich jetzt sagen, also das war ein super Erfolg, der sozusagen dann, der ist schon lange her, aber der vieles bewirkt hat im Nachgang. Aktuell würde ich sagen, sind wir im Bereich Beschaffung gut unterwegs. Der Erzbischof hat hier auch ausgegeben, Fairtrade-Diözese werden zu wollen und hat die Initiative Fairnalogisch gestartet, mit der die Beschaffung sozusagen in der Verwaltung, aber auch in den Kirchengemeinden verändert werden soll. Hier gibt es vielfältige Aktionen. Das ist sehr mühsam, weil unsere Beschaffung sehr kleinteilig ist. Also die Pfarrsekretärin beschafft Papier, der Mesner beschafft die Kerzen, was weiß ich, in der Kirchengemeinde. Und da auch immer Wege aufzuzeigen, ja, wo kriege ich denn die Produkte her, die auch die klimatechnisch besser geeignet sind. Das ist durchaus auch eine relativ große Aufgabe. Aber da sind wir dran. Und da finde ich, sind wir unterwegs, gut unterwegs. Zweite Baustelle ist, dass wir, nachdem wir das Klimaschutzkonzept jetzt nochmal erneuert haben, 2021, jetzt auch relativ gut wissen, also wie viel CO2-Ausstoß haben wir, in welchen Bereichen und welche Maßnahmen sind es denn, die wir angehen müssen. Und da ist klar, wir müssen vor allem im Gebäudebereich vorankommen. Und da gibt es jetzt aktuell zwei Baustellen, wo wir relativ intensiv unterwegs sind. Eines ist der Ausbau der Photovoltaik gebäudenah bei unseren Gebäuden. Das heißt, mit dem Aufbau von Photovoltaik und der Produktion von Solarstrom können wir auch unsere Bilanz verbessern. Und hier haben wir im Auftrag der Kommission für Schöpfung und Umwelt eine PV-Strategie erarbeitet, die, sage ich jetzt mal, sagt, der Ausbau der Photovoltaik, wenn wir es den Kirchengemeinden überlassen, geht langsam voran, weil jede Kirchengemeinde muss das bei jedem Objekt neu lernen, muss gucken, muss mit der Denkmalpflege, muss mit den Architekten, mit den technischen Fragen, mit den Solateuren immer verhandeln. Und wie wäre es, wenn wir sagen, okay, diesen Job nehmen wir euch ab als Diözese und ihr stellt uns dafür die Dächer zur Verfügung. Das heißt, wir bieten den Kirchengemeinden jetzt eine sogenannte PV-Vorprüfung an und diese Vorprüfung bis hin auch zur Projektentwicklung bis zur Statik zahlen wir von der Diözese. Die Kirchengemeinden können also diese PV-Vorplanung bei uns umsonst ordern, kostenfrei. Und das Zweite, was wir jetzt, also wo wir schon auch viele Erfahrungen haben und auch schon länger unterwegs sind, was wir jetzt aber in diesen Tagen dann starten werden, ist sozusagen ein Konsequenz für den Umstieg auf erneuerbare Energien im Bereich der Beheizung.
Die Erzdiözese Freiburg hat sich selber das Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu werden. Jetzt die ganz wichtige Frage, klappt das?
Also ich glaube nicht, dass es klappt. Es ist aber kein Grund, nicht an der Marke klimaneutral 2030 festzuhalten. Weil es braucht diese schon ein bisschen Provokation, um sich auch zu bewegen. Also, es wird schwierig. Ich habe Ihnen vorher die Probleme sozusagen genannt. Bis 2025 werden die neuen Pfarreien errichtet und dann dauert es ja eine Weile, bis die sozusagen erst in die Pötte kommen. Und wir werden vorankommen, aber wir werden das Ziel jetzt zum Stichtag 2030 sicher nicht
erreichen. Jetzt gibt es in Deutschland natürlich nicht nur das Bistum Freiburg und auch in der Welt nicht nur die katholische Kirche in Deutschland, sondern auch ganz viele andere katholische und nicht-katholische Kirchen. Spielt die Zusammenarbeit mit anderen kirchlichen Institutionen auch eine Rolle im Kampf gegen den Klimawandel?
Also es gibt über die Abteilung Weltkirche eine entsprechende Zusammenarbeit. Ich muss sagen, ich habe so eine große Aufgabe vor mir, dass ich froh bin, wenn ich sozusagen das bei uns einigermaßen hinkriege und die Kirchengemeinden auf ihrem Weg zur Klimaneutralität begleiten darf. Ich glaube, dass wenn wir das gut machen, dass dann das auch Auswirkungen auf andere hat. Erstens. Zweitens, seit meiner Tätigkeit als Umweltbeauftragter habe ich einen sehr engen Konnex zur evangelischen Landeskirche in Baden. Und der Unterschied bei einer Kirchenheizung oder bei einer Pelletanlage oder bei einer Steuerung, ob sie jetzt in einem evangelischen oder im katholischen Gebäude oder von evangelischen oder katholischen Hausmeistern betrieben wird, ist null. Das heißt, wir haben dieselben Themen, wir haben dieselben Aufgaben und wir haben auch schon früh dieselben Instrumente miteinander entwickelt und gepflegt. Also diese Beratung, von der ich gerade erzählt habe, die betreiben wir seit seit 15 Jahren gemeinsam. Wir haben ein Netzwerk von Beratern und Beraterinnen aufgebaut, pflegen die auch, entwickeln die auch weiter, eben jetzt zur Energieberatung mit diesem Gesamtsystem, das ich erwähnt habe. Also da gibt es eine hervorragende ökumenische Zusammenarbeit und das Klimaschutzkonzept, das wir zu 2021 entwickelt haben, haben wir auch parallel mit den Kolleginnen und Kollegen von der Evangelischen Landeskirche in Baden gemacht. Es hat Synergieeffekte gebracht und wir sind durch die gemeinsame Diskussion auch mit den Instituten, die das für uns gemacht haben, das Öko-Institut und das IFO-Institut, auch weitergekommen in der Diskussion, wie wenn wir es nur alleine gemacht hätten.
Sie haben vorhin auch schon die Verlautbarung von Papst Franziskus angesprochen, Laudato Si, in der er selber von der Sorge um das gemeinsame Haus spricht. Das klingt so, als wäre der Klimaschutz auch weltweit ein Thema. Haben Sie denn das Gefühl, dass der Kampf gegen den Klimawandel weltweit in der Kirche angegangen wird?
Also ich weiß, also andersrum, wir haben als Erzbistum Freiburg eine Partnerschaft mit dem Land Peru oder mit der Kirche in Peru, wie auch immer. Und für die Peruaner ist Laudato Si einer der wichtigsten Verlautbarungen und auch Handlungsfelder sozusagen in der Partnerschaft. Ich weiß, dass es auch eine Vereinbarung zwischen der Diözese gibt und den Partnern vor Ort, die eben auch diese Überschrift Laudato Si haben. Zweitens, also ich würde sagen, ein kirchlicher Vorreiter sind die Hilfswerke im Bereich Klima- und Umweltschutz. Miserio hat, ich weiß nicht mehr wann das war, aber schon relativ lange her, mit dem BUND damals die Studie Zukunftsfähiges Deutschland erarbeitet und entwickelt. Und Miserio ist einer der Akteure, die innerkirchlich und politisch den Klimaschutz sehr stark macht. Das macht deutlich sozusagen, wie der Connex sozusagen ist und welchen Bedarf oder welche Not auch durch den Klimawandel hervorgerufen und welche Not verschärft wird durch den Klimawandel. Und von daher ist das eines der wesentlichen Themen, die wir haben. Und Erzbischof Stefan Burger ist Miserio-Bischof, also in der Bischofskonferenz dafür zuständig und für Caritas International. Und das ist so mein Eindruck, er war von seiner ersten Brasilienreise sehr beeindruckt, betroffen, auch von dem direkten Zusammenhang, den das mit Soja aus Brasilien gefütterte Schnitzel, sage ich jetzt mal, dort für Auswirkungen hat. Und das war einer der Gründe, warum er damals auch die Initiative Fernalogisch gestartet hat. Also dieser Connex ist da und der ist wesentlich dafür, dass wir uns als Kirche so stark einsetzen.
Wir nehmen jetzt mal an, dass es mit der Klimaneutralität klappt in Freiburg. Vielleicht nicht 2030, aber 31 oder 32. Wie sieht dann das Leben in den Gemeinden aus? Was ist anders?
Das ist eine spannende Frage. Also wir wären einerseits auf dem neuesten Stand der Technik, sowohl in der Energiebereitstellung als auch in der Energie, im Energieverbrauch. Wir müssten uns aber gleichzeitig auch gleichzeitig bescheiden. Also was ist noch nötig? Wie hoch sind die Temperaturen in Sakralgebäuden? Wie viele Räume brauchen wir für unsere Arbeit mit den Menschen? Und die ist notwendig. Also ich glaube, die beiden Themen werden es wahrscheinlich sein.
Diesen Podcast hier hören ja auch viele Christinnen und Christen. Was kann man denn machen, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mich als Christ oder als Christin in der Kirche für mehr Klimaschutz engagieren?
Ja gut, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wo Sie sich engagieren. Also wenn Sie sich in einem Verband engagieren, und dann muss man halt auch da wieder gucken, wie kann man im Verband, entweder über eine Bildungsarbeit oder über das, wo Sie Ihr Verbandsleben leben, wie kann das effizient und sinnvoll, bescheiden vielleicht, also nicht bescheiden im Sinne von langweilig oder weniger, sondern im Sinne von, was ist gut und was ist notwendig und was machen wir, vollziehen. Und wenn Sie sich in der Kirchengemeinde einsetzen, dann gibt es da ja unendliche Tätigkeitsfelder. Das fängt tatsächlich auch in der Katechese an mit den Kindern und Jugendlichen oder im Religionsunterricht oder in Glaubensgesprächen, wird aber natürlich dann ein Stück weit konkreter in der Frage, ja, wer betreut denn die Gebäude, wer guckt denn, wie der Energieverbrauch ist und wer guckt, dass die Heizungen nach einer Veranstaltung runtergedreht werden und wie werden Objekte sinnvoll auf das angepasst, was wir pastoral, also für die Menschen benötigen und wo wir sozusagen auch Kirche sein wollen, auch in Zukunft. Das ist ja unglaublich notwendig. Also von daher, an dem Ort, wo Sie sich engagieren, müssen Sie gucken, wo sind die Möglichkeiten. Und ich sage jetzt mal, das ist jetzt, glaube ich, einer der Vorteile bei uns in der Diözese. Wir haben für relativ viele Handlungsfelder auch Unterstützungsangebote, sei es eine Förderung, sei es ein Bildungskatalog von der Kollegin für nachhaltiges Handeln, sei es in der Beschaffung dort eine Einkaufsplattform, wo man die Produkte auch findet, die ökologisch vorteilhaft sind, oder sei es über die Förderung, die wir organisieren über den Klimaschutzfonds oder mit den Kollegen aus der Bauabteilung, also sehr vielfältig. Und da muss man gucken, wo man tätig ist, wo man auch Lust hat, sich zu engagieren. Also da ist das Engagement kaum Grenzen gesetzt, würde ich sagen.
Zum Schluss des Gesprächs dürfen Sie jetzt noch ein sogenanntes 11. Gebot formulieren. Das heißt, ein Impuls, ein Appell, eine Idee, ein Gedanken, den Sie an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abschließend formulieren möchten.
Also, weil du den Herrn, deinen Gott, liebst, wirst du die neueste Technik, die effizienteste Technik einsetzen und mit der gebotenen Bescheidenheit nutzen und gebrauchen.
Lieber Herr Schalk, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Das war das 11. Gebot, ein Podcast von fabriservice.de unter der Redaktion von Ronja Goy. Wenn ihr mehr bei uns als Team und unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram @11thesgebot oder schreibt uns eine Mail an podcast@fabriservice.de. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.